Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Willkommen bei Zur Frage der Nation. Mein Name ist Franziska Schwarz und wir haben uns diese Woche im Profil damit beschäftigt, was die aktuelle Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS in ihren 100 Tagen Amtszeit bis jetzt geleistet hat. Dafür sind heute bei mir Iris Bonavida aus der Profil Innenpolitik-Redaktion.
Hallo.
Und auch aus der Profil Innenpolitik-Redaktion Clemens Neuhold.
Hallo.
100 Tage lang Österreichs erste Koalition aus drei Parteien. Was haben die drei geleistet?
Der größte Brocken ist sicher das Budget. Die Regierung will ja in diesem und im kommenden Jahr 15 Milliarden Euro zusammensparen. Wobei, ob sie wirklich spart oder einfach nur weniger ausgibt, das ist ein Streitpunkt in der Debatte. Aber dass sich drei Parteien auf ein Budget geeinigt haben, es auch präsentiert haben, das ist sicher der größte Meilenstein für die Regierung bis jetzt. Und da geht es natürlich auch noch weiter. Das Thema Budget wird sie sicher noch weiter begleiten. Am 18. Juni wird es dann noch im Parlament beschlossen. Und dann gibt es noch das Budgetbegleitgesetz. Da gibt es 72 Gesetzesnovellen, die auch beschlossen werden müssen. Also das heißt, nur um zu zeigen, was das eigentlich für ein riesiger Brocken ist, sowohl was das Einsparungsbudget betrifft, als auch quasi die Gesetzesmaterie, die das begleitet. Ich glaube, das war bis jetzt tatsächlich die wichtigste Aufgabe für die Bundesregierung, oder Clemens?
Ja, absolut. Ein Megaprojekt. Und wenn du gefragt hast, was hat sie geleistet, sie hat Ruhe reingebracht. Es war diese ersten 100 Tage nach Angelobung, waren so etwas wie die Ruhe nach dem Sturm. Nämlich der Sturm waren die längsten Koalitionsverhandlungen in der Zweiten Republik. Wir erinnern uns, es gab schon mal fast eine Dreierkoalition, die ist dann gescheitert. Dann gab es fast eine FPÖ-ÖVP-Regierung, ist gescheitert. Dann gab es doch wieder die Dreierkoalition. Mit ganz vielen Papieren, die wir rauf und runter dekliniert haben, was jeder so plant. Und jetzt war es dann wirklich so weit, dass man mit einer großen Not ein Budget auch nach Brüssel meldet, dass man sagt, in einer wirklichen Budgetkrise sagt, welchen Fahrplan schlägt man ein. Und da hat es natürlich geholfen, dass die vorherigen zwei Regierungen schon eine Vorarbeit geleistet haben, weil vieles von dem, was jetzt eingespart wird, zum Beispiel Stichwort Klimabonus etc., das sind Dinge, die schon die erste Dreierkoalition eigentlich, die dann gescheitert ist, schon paktiert hatte, und das wurde dann so weiter gehandelt, also da war schon eine Vorarbeit da. Dann hat man natürlich jetzt spezielle Pflöcke eingeschlagen, damit die drei auch zusammenkommen, aber summa summarum war es schon die ruhigste Phase in der Innenpolitik seit sehr, sehr langer Zeit, und allein das ist ihnen gut gelungen, und das kann man auch festmachen an der Person des Finanzministers Markus Matterbauer. Ein Ökonom, ein Fachmann, eine Person, dem zwar der Ruf des Ideologen, des linken Ideologen vorausgeeilt ist, der aber wirklich überraschend pragmatisch das Ganze in ein ruhiges Fahrwasser gebracht hat. Und an diesem Punkt stehen wir jetzt. Das wäre so meine Zwischenbilanz. Das ist einmal gelungen. Also fast so eine Art Honeymoon. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ob dieser Honeymoon jetzt schon langsam vorbeigeht, also ob es jetzt schon gewisse Gräben sich auftun.
Ich hake da gleich ein. Wie ist denn die Stimmung so zwischen den Regierungsparteien? Weil es hat ja auch von Anfang an geheißen, es soll eher schwierig sein in der Dreierkoalition.
Besonders auffällig ist, wie gut diese Regierung zusammenhält, wenn es mal Kritik von außen gibt. Das hat man bei Deregulierungsstaatssekretär Sepp Schellhorn gut beobachten können, der eben vor allem beim Boulevard immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt hat. auch bei der Messenger-Überwachung, wo die NEOS am Anfang gesagt haben, na, bei dieser Gesetzesnovelle sind wir nicht dabei, da waren wir nicht eingebunden. Jetzt läuft gerade die Begutachtung im Parlament. Dafür ist es eigentlich auch relativ ruhig. Und man sieht es auch wahrscheinlich am deutlichsten bei August Wöginger. Der Clubchef der ÖVP wurde ja wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch angeklagt. Also da laufen nicht nur Ermittlungen, da gibt es jetzt eine Anklage. Und sämtliche Parteien, also SPÖ und NEOS, haben mit keinem Wort gesagt oder kritisiert, dass er nach wie vor im Amt bleibt. Das ist schon erstaunlich, wenn man sich anschaut, wie die Parteien in der Vergangenheit reagiert haben, wenn es allein schon zu Ermittlungen gekommen ist. Jetzt muss man dazu sagen, dass August Wöginger die Vorwürfe zurückweist, aber eben in der Vergangenheit wäre das natürlich eine sehr große Aufregung gewesen.
Iris, du hast jetzt schon den Deregulierungsstaatssekretär Sepp Schellhorn von den NEOS rausgehoben. Wer ist euch denn, fangen wir mal so an, wer ist euch denn positiv aufgefallen?
Naja, das wäre jetzt schwer zu sagen, Sepp Schellhorn, weil der ist bisher nur aufgefallen durch heftige Boulevardschlagzeilen, also durch eher intensivste Diskussionen, was er sich denn leisten darf und soll. Aber so prinzipiell ist für mich, das klingt vielleicht jetzt eigenartig, aber er ist für mich ein Indiz dafür, wie gut die Koalition bisher zusammenarbeitet, weil sich die gesamte Furore, die gesamte Kraft der Opposition auf ihn konzentriert. Also die FPÖ, aber auch die Grünen schießen sich massiv auf ihn ein und auch deswegen, weil die anderen relativ wenig Reibungsfläche bieten bisher. Und er ist insofern negativ aufgefallen, weil er halt jetzt so viel in Diskussion ist. Er ist da in eine Spirale gekommen, aus der man sehr schwer rauskommt. Weil natürlich war das sehr überzeichnend vom Boulevard zu sagen, ja, der hat jetzt einen A8, viele andere haben auch einen A8, also Audi A8. Er hat ihn halt noch mit mehr Beinfreiheit, das wird dann genau ausklabüsert, was da für Unterschiede sind. Die anderen fahren einen BMW, wenn man das vergleicht, der hat mehr PS als der A8. Also da könnte man auch dann wieder sagen, warum ist der BMW jetzt nicht in der Auslage als Luxusbeispiel der Regierung. Aber er ist so einmal in die Spirale reingekommen und hat dann selbst einige Fettnäpfchen nicht ausgelassen. Er hat einen sehr, 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 sehr unglücklichen Vergleich mit dem Holocaust auch gezogen, wie man damals verfolgt wurde und so weiter. Das hat er dann wieder zurückgenommen. Er hat dann, und alles, was er jetzt neu macht, ist unter diesem Schlaglicht. Zum Beispiel, dass er jetzt 8 Personen aufstockt in seinem Büro, um zu deregulieren. Also das heißt mehr Personen, um am Schluss irgendwie die Verwaltung zu verschlanken. Das heißt, er kommt da jetzt schwer raus aus dem Ganzen und ist dadurch halt aufgefallen. Aber bis zu einem gewissen Grad ist das auch nicht ganz fair, weil sich eben alles auf ihn fokussiert. Während eben andere, ich habe schon gesagt, Markus Matterbauer zum Beispiel, überraschend positiv aufgefallen sind. Das schlägt sich auch nieder im Beliebtheitsranking. Das führt er an. Und ich glaube, dass das aus dieser Sachlichkeit auch heraus, dass die Leute mal froh sind, dass da wer ist, der das einfach Dinge relativ klar erklären kann und man ihm dann doch irgendwo vertraut, dass er dieses Megaprojekt Einsparen halbwegs im Griff hat. Und seine Hauptbotschaft war, es trifft jeden. Also erst ist er generell ein großer Verfechter des Sozialstaates und dann sagt er aber, der soll für alle da sein und dann sagt er natürlich, wenn der für alle da ist, dann müssen jetzt auch alle einen Beitrag leisten. Die Botschaft ist rübergekommen und die ganze Kritik, die man dann im Detail findet, kommt mit einer großen Verspätung, nämlich dass einzelne Ministerien in Wirklichkeit nicht einsparen, sondern neue Gebühren erhöhen, also die Justiz zum Beispiel, oder dass der Innenminister einspart, weil weniger Flüchtlinge kommen. Also das kann man eigentlich jetzt, wenn man wirklich einsparen und reformieren ernst nimmt, dann ist es nicht reformieren, ist es nicht einsparen, sondern linke, rechte Tasche und ein bisschen schon, teilweise fast eine Mogelpackung. Aber diese Kritik kommt zeitverzögert und nicht in der Wucht vielleicht, wie es früher passierte.
da war zu einem Großteil sicher auch Expectation Management dabei, weil natürlich am Anfang, wie man gehört hat, dass Markus Matterbauer Finanzminister wird, sehr schnell die Erzählung draußen war, das ist ein prononciert linker Ökonom, der wird jede zweite Woche zugespitzt Vermögenssteuern fordern. Das hat er nicht gemacht. Er ist dieses Amt von Anfang an recht ruhig angegangen. Vielleicht ist auch deswegen die positive Überraschung so groß, weil man eben von vornherein eigentlich von etwas ganz anderem ausgegangen ist.
Mhm. Und wie ihr eh schon in verschiedenen Zusammenhängen jetzt gesagt habt, einerseits mit August Wöginger wäre die Situation sicher eine andere, wenn jetzt die SPÖ und die Neos in der Opposition wären. Und Clemens, wie du jetzt auch gesagt hast, ja, wenn es andere Angriffsflächen gäbe in der Regierung, wäre wahrscheinlich vorstellbar, dass man, ich weiß nicht, ob es die Medien sind oder halt sozusagen die Opposition, dass man sich auch auf andere einschießen würde. Jetzt haben wir positiv und negativ aufgefallen irgendwie in einem gemacht. Gibt es Leute, die gar nicht aufgefallen sind?
Ich sage mal so, Sepp Schellhorn ist sicher der Staatssekretär, der am meisten aufgefallen ist. Ich würde mich wundern, wie viele Menschen in Österreich sämtliche andere Staatssekretäre und Staatssekretärinnen aufzählen könnten.
Ja, würde ich auch so sehen. Und manche arbeiten aber relativ gut im Hintergrund auch. Das erklärt auch, dass dieses Dreier-Koalitionswerkel relativ gut läuft bisher, weil das im Hintergrund eben einzelne Personen wie Schmidt von SPÖ oder Pröll von ÖVP oder Hübner von den Neos, die wirklich da schauen, dass das schön austariert wird, dass da im Hintergrund vorbereitet wird, dass potenzielle Streitpunkte ausgeräumt werden und Message-Control-artig, jeder darf in abwechselnd was präsentieren. Also es ist ein Projekt, wird in der einen Woche heißt es Projekt XY, das wird von dem präsentiert, dann nächste Woche Projekt XY von wem anderen präsentiert. Also da wird geschaut, man merkt das auch teilweise, wenn man mal zu was anderen anfragt als Journalist, was wir natürlich immer tun, weil wir ja antizyklisch, wenn wir uns die nicht einordnen, was die Regierung vorhat. Wir machen Themen und wollen die setzen. Und dann sagst du, nein, über das reden wir gerade nicht, das kommt in 2-3 Wochen. Das ist natürlich interessant, das wird sich auf Dauer nicht ausgehen, dafür werden auch wir sorgen. Aber das ist auch so ein Punkt, sie versuchen wirklich von Anfang an, weil sie natürlich wissen, dass es wirklich denkbar schwierig ist, drei Parteien zusammenzuhalten. Man hat das in Deutschland gesehen, die Dreierkoalition aus SPD, Grünen und FDP, die wurde dann von der FDP gesprengt, vom kleinsten Partner. Also da wird man auch immer natürlich ein Auge auf die Neos schauen, ob es da potenziell Reibereien gibt. Bisher war es eben nur mit Schellhorn. Und da ist es natürlich auch ein Problem, ein Satz noch dazu, warum ist er in dieser Negativspirale? Das hat natürlich mit seinem Job zu tun, der Deregulierungsstaatssekretär. Natürlich könnte man sagen, wenn so viel gespart werden müsste, könnte man das als Erster einsparen. Und er ist auch im Ausland.
Sehr populistischer Ansatz.
Natürlich. Ist aber in Deutschland, glaube ich, sogar passiert. Also es gibt sogar Beispiele dafür. Aber nein, absolut populistisch natürlich. Aber das Ganze ist im Außenamt angesiedelt. Auch ein gewisses Indiz, dass das schon eine gewisse Künstlichkeit hat, das Ganze. Also er muss erst beweisen, dass sein Job gerechtfertigt ist und hat es jetzt denkbar schwer, weil genau das Gegenteil immer betont wird. Aber wir wünschen ihm natürlich da alles Gute, dass er da wirklich die Millionen und Milliarden findet und am Schluss wir dem sagen, im Vergleich ist der A8 läppisch.
An sich steht das Ganze ja unter keinem so guten Stern, weil ich habe jetzt gerade nebenbei auch nachgeschaut, Elon Musk war ja auch für Deregulierung in den USA zuständig und der ist jetzt weg. Also Deregulierung ist schwierig.
Vielleicht ist er schon fertig, vielleicht hat er so viele Beamte schon gefeuert, dass das quasi, ich weiß nicht.
Also aber das wüssten wir dann schon, ja. Wahrscheinlich. aber gehen wir weiter.
Aber Schellhorn hat länger durchgehalten, ja? Muss man immerhin betonen.
Das stimmt. In unserer aktuellen Ausgabe findet sich auch ein Interview mit ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker. Und da geht es dann immer wieder um Speed Kills. Was ich mir gedacht habe, als ich das gelesen habe, war, ja, müsste nicht die Regierung jetzt schon schnell ins Tun kommen? Ich meine, Iris, du hast es schon erwähnt, dass diese ganzen großen Gesetzesänderungen, die eigentlich im Budget, die wir darunter verstehen, die kommen jetzt vor dem Sommer. Aber was sind denn abseits des Budgets noch drängende Probleme, wo es Ansätze braucht? Oder ist Speedkills wirklich, wie nennt man das, ein Leitsatz für die Regierung, wo ihr analysieren würdet, dass das ihnen gut tut, nicht zu überstürzen?
Ich glaube, sie haben eigentlich keine andere Wahl, weil es so komplizierte Dinge sind, die sie angehen wollen. Also natürlich, also ich finde auch, es wäre, die Regierung muss ins Tun kommen, vor allem nach einem halben Jahr Koalitionsgespräche. Aber für diese grundsätzlichen großen Reformen, die sie sich angeblich vorgenommen hat, das muss sie natürlich dann auch noch beweisen, dass sie es ernst meint, da bin ich mir nicht so sicher, ob tatsächlich Speedkills gilt, weil da muss man mit wahnsinnig vielen politischen Ebenen und Stakeholdern sprechen. Also wenn man jetzt sagt, man möchte die Kompetenzen neu ordnen in Österreich, dass man zum Beispiel im Bildungsbereich unterschiedliche Zuständigkeiten neu regelt oder im Gesundheitsbereich Dinge neu regelt, das sind Themenbereiche, die so komplex sind, die man, glaube ich, schon mit einer gewissen Ruhe auch umsetzen muss. Das heißt aber nicht, dass die Regierung deswegen entschuldigt ist, um in den nächsten Monaten nichts zu präsentieren. Also ich glaube, im Regierungsprogramm gäbe es genug andere Dinge, auf die man eh schon sehr lange gewartet hat, die man dann tatsächlich umgehen kann.
Ja, sie haben ja sogar einen Drei-Phasen-Plan sich vorgenommen, die drei Parteien, nämlich sanieren, da wären wir jetzt gerade, dann reformieren, also das wäre genau dann da würde die Stunde schlagen für die großen Reformen und dann investieren. Die Phase 2 wird dann entscheidend sein, wo große Reformen folgen, nämlich sehr wohl im Föderalismus, also in der Verteilung der Milliarden zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, sehr wohl im Gesundheitssystem, als auch im Sozialsystem, weil es wird sicher nicht reichen, auch für den Punkt 1, nämlich die Sanierung, die Budgetsanierung, wenn man nur die Dinge wieder zurücknimmt, die türkis-grüne Regierung eingeführt hat. Ja, also zum Beispiel den Klimabonus. Das sind Dinge, an die hat man sich noch nicht so gewöhnt, deswegen sind die Schmerzen noch nicht so groß, wenn man sie wieder beseitigt. Das wird nicht reichen auf Dauer bei dem Megabudgetloch, das wir haben. Und ein anderer Punkt, zum Beispiel Dinge wie Bildungskarenz dann abschaffen, das war jetzt auch kein Massenphänomen. Also das sind Dinge, die kann man schnell machen, aber wenn dieser Budgetpfad, den Matterbauer jetzt angekündigt hat, wirklich nachhaltig sein soll, dann muss es wirklich spürbare Einschnitte geben, auch bei den Reformen. Und das sieht man jetzt schon bei der Reform der Sozialhilfe, Mindestsicherung, Sozialhilfe heißt es jetzt in den meisten Bundesländern, das soll vereinheitlicht werden, das muss auch vereinheitlicht werden, weil das versteht niemand mehr, diesen Fleckerlteppich. Aber da kracht es jetzt auch schon. Also da sieht man, dass da die Vorstellungen auch ideologisch auseinandergehen. Nur ein kleines Beispiel, die ÖVP will, dass bei einer Mehrkindfamilie, wir sehen ja gerade die großen Debatten über große syrische Familien, wie viel bekommen die insgesamt, da will die ÖVP klar, dass in ganz Österreich pro Kind, also wenn es mehrere Kinder sind, pro Kind sinkt dann jeweils die Sozialhilfe. Die SPÖ hat aber unter Babler ihr Prestigeprojekt der Kindergrundsicherung auf den Weg gebracht und das läuft da konträr. Also die wollen, jedes Kind ist gleich viel wert. Das sind zwei völlig verschiedene Ansätze. Die muss man erst einmal unter einem Hut bringen. Und da merkt man schon jetzt, diese Reform war mit Werf angekündigt. Da hat man schon geglaubt, wenn man dem Herrn Klubobmann von den Neos Schetti zuhört, das ist schon alles in trockenen Tüchern und auch schon fix fast fertig. Und jetzt merkt man, im Detail wird das noch länger dauern. Und da sehen wir zum ersten Mal auch, dass es bei diesen Punkten wird dann der Honeymoon der ersten 100 Tage schon bald vorbei sein.
Und Franziska, weil du ja eben wegen Speedkills gefragt hast, ewig hat die Regierung natürlich auch nicht Zeit. Das hat Christian Stocker in unserem Interview auch selbst angesprochen. Es gibt jetzt 2 Jahre, in denen keine bundesweiten Wahlen oder Landtagswahlen stattfinden. Und eigentlich müssen in diesen 2 Jahren dann die großen Reformen tatsächlich dann durchgeführt werden.
Wir haben jetzt über die Jungen gesprochen, aber etwas, was sicher auch ein großer Punkt ist, weil es ein riesiger Posten im Budget ist, sind die Pensionen und was da passiert. Und da, glaube ich, mich zu erinnern, waren ja eigentlich auch die Neos immer sehr vokal im Wahlkampf und da wird man sehen, was passiert. Aber über wen wir heute noch gar nicht gesprochen haben, und wir haben diese Partei in der Vergangenheit als eine Art Kleber für die DreiKo erwähnt, die Koalition aus den eben jetzigen drei Regierungsparteien. Diese Partei ist die FPÖ. Was macht denn die FPÖ eigentlich?
Die FPÖ hat klarerweise keine Regierungsmacht, aber sie hat parlamentarische und mediale Macht und dort versucht sie jetzt großteils aufzufallen. Also im Parlament bringt sie wahnsinnig viele parlamentarische Anfragen in Ministerien ein. Sie will auch einen Untersuchungsausschuss einerseits zu den Umständen, Todesumständen von Christian Pilnatschek, als auch zur Pandemie.
Verbunden in einem. Das ist eine der Schwierigkeiten.
Genau, abhandeln. Und dann, darüber berichten wir auch im aktuellen Heft, startet sie gerade sehr prominent eine Petition gegen den WHO-Pandemievertrag, einerseits im Parlament und andererseits eben auch mittels einer eigenen quasi privaten Online-Petition. Und der angenehme Nebeneffekt ist eben, dass die FPÖ dadurch auch an Daten kommt, der Menschen, die das unterschreiben. Das ist natürlich alles legal und nichts Verwerfliches, aber da sieht man natürlich schon auch, dass die FPÖ weiterhin daran arbeitet, ihre Reichweite zu stärken, offenbar.
Weil für sie ist es natürlich auch, jetzt sind 2 Jahre keine Wahlen und somit könnte man theoretisch, es gibt keine Meter zu machen, also muss man irgendwie auch sich erkenntlich zeigen und vielleicht, wenn man eines sagen kann, unabhängig davon, wo man da jetzt steht, aber die FPÖ hat sich auf jeden Fall strategisch auf das Pandemie-Thema draufgesetzt und wir sind jetzt 5 Jahre nach Beginn der Pandemie.
Die FPÖ als Superkleber für die Dreierkoalition ist natürlich ein schönes Bild, weil man ja auch mit Blick auf die Umfragen dann schon sieht, jetzt das pendelt die FPÖ zwischen 32% und 34%, also hat mit Abstand ist sie da voran. Natürlich man dann weiß, okay, wir dürfen uns da jetzt keine Streitereien, keine wilden Streitereien, wie es früher üblich war zwischen ÖVP und SPÖ, da muss man sich natürlich zusammenreißen und kann sich da keinen Streit auf offener Bühne leisten, wie es eigentlich in früheren großen Koalitionen aus ÖVP und SPÖ fast üblich war. Sonst wird die FPÖ da natürlich entsprechend weiter zulegen. Aber wenn wir über Pandemie, WHO, also diese ganzen Stoßrichtungen, U-Ausschüsse, wo es wirklich schmutzig zugehen wird, dann das ist natürlich in erster Linie eine Kernwählerpolitik. Also da nochmal die Kernwähler maximal bedienen, wo Corona wirklich ein nachhaltige Bindung erzeugt hat, von neuen Wählerschichten teilweise auch. Und dann natürlich das übliche Hinhauen auf wie man es so nennt, die System- und Einheitspartei. Also alle aus der FPÖ sind da die System- und Einheitspartei. Das ist ein Signal an die Stammwähler. Aber da wird es dann schon Richtung Oberösterreich-Wahl 2027, könnte es dann auf Dauer ein bisschen eng werden, weil da hat der Manfred Heimbuchner, der dort Chancen hat, auf den Landeshauptmann und diese Chancen sicher nicht, also diese Chancen sicher sich jetzt schon ausrechnet, der wird jetzt da wenig Interesse haben, dass da bis zum Schluss nur ein totaler destruktiver Kurs gefahren, Zerstörungskurs gefahren wird. Also da wird es dann interessant, ob die FPÖ nach dem, was sie jetzt macht, ob sie dann nächstes Jahr ein bisschen woanders einschwenkt, weil ich habe schon das eine Gefühl auch, dass dieser Kurs, dieser laute Kickelkurs, dieser Radaukurs, der jetzt gefahren wird, dass der auch ein bisschen überdecken soll, die Enttäuschung vieler Funktionäre, dass darüber, dass die FPÖ nicht in der Regierung ist, dass sie nicht den Kanzler stellt, dass sie nicht, wie es möglich gewesen wäre, den Finanzminister stellt, sondern weil sie den Innenminister wollte, dann gesagt hat, wir machen da nicht mit. Also diese Enttäuschung ist natürlich da. Man könnte jetzt am Drücker sein, ist es nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, auch eine gewisse Strategie, jetzt da maximal laut zu sein auf diesen Feldern, dass in der Partei jetzt nicht die Ersten vielleicht sagen, naja, schade.
Dann bedanke ich mich an dieser Stelle. Vielen Dank, Iris.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Clemens.
Ja, danke, weil grüßen ist ja wirklich wichtig, oder?
Genau, das sagt auch Bundeskanzler Christian Stocker im aktuellen Profil, dass Grüßen ein Signal dafür ist, dass sich junge Menschen in unserer Gesellschaft zurechtfinden und mit ihrer Umgebung in verschiedenen Situationen umgehen können. Somit, grüß Gott, würde man wahrscheinlich sagen bei der Volkspartei. Wir hören uns wieder nächste Woche. Da gibt es wie immer eine Folge zur Frage der Nation am Dienstag. Unsere aktuelle Staffel vom Investigativ-Podcast Nicht zu fassen wird auch noch 3 weitere Folgen haben zu Sebastian Kurz mit weiterführenden Einordnungen. Mein Name ist Franziska Schwarz und das war zur Frage der Nation. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Zur Frage der Nation. Der Profil-Politik-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.